Und mit diesem Halleluja dürfen nun die Kinder zum Kindergottesdienst gehen. Und wir hören auf den Predigttext ebenfalls aus dem Philipperbrief, auch im zweiten Kapitel, und zwar am Ende, die Verse 25 bis 30. Philipper 2, 25 bis 30. Doch habe ich es für notwendig erachtet, Epaphroditus zu euch zu senden, meinen Bruder und Mitarbeiter und Mitstreiter, der auch euer Gesandter ist und Diener meiner Not. Denn er hatte Verlangen nach euch allen und war bekümmert, weil ihr gehört habt, dass er krank gewesen ist. Er war auch wirklich todkrank, aber Gott hat sich über ihn erbarmt und nicht nur über ihn, sondern auch über mich, damit ich nicht eine Betrübnis um die andere hätte. Umso dringlicher habe ich ihn nun gesandt, damit ihr durch seinen Anblick wieder froh werdet und auch ich weniger Betrübnis habe. So nehmt ihn nun auf im Herrn mit aller Freude und haltet solche in Ehren, denn für das Werk des Christus ist er dem Tod nahe gekommen, da er sein Leben gering achtete, um mir zu dienen an eurer Stelle. Amen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, Sie kennen das bestimmt alle, Abschiede bringen häufig in uns zutage, wie wir über eine Person denken. Ja, Sie alle kennen das. Wenn wir einen Menschen verabschieden müssen, dessen Gegenwart wir genossen haben, den wir am liebsten länger bei uns behalten würden, dann lassen wir ihn ungern ziehen. Wir müssen ihn uns von der Seele reißen. Es gibt aber auch andere Abschiede. Es wurde mal gesagt, man freut sich über bestimmte Gäste mindestens zweimal. Einmal, wenn sie kommen und zum anderen, wenn sie gehen. Wir finden hier in unserem Text einen Abschied, der ein Abschied ist der ersten Sorte. Paulus muss sich einen geliebten Bruder, einen Mitarbeiter vom Herzen losreißen und tut es doch mit Freuden. Und mehr noch, er reißt sich nicht nur diesen Mitarbeiter Epaphroditus vom Herzen, sondern er gibt ihm ein Begleitschreiben mit, einen Brief. Und das ist der Brief, den wir heute in den Händen halten, der Philipperbrief. Er ist bekannt als ein Brief der Freude, aber wenn wir genauer hineinschauen, sehen wir eine sehr, sehr persönliche Note. Wir erfahren nicht nur vieles über das Leben des Apostel Paulus, sondern auch sogar über seine engsten Mitarbeiter. Und heute werden wir diesen oft überlesenen Nachfolger Jesu kennenlernen, Epaphroditus, der uns ein Fenster darstellt, ein Fenster in die Zeit, in der sich das Evangelium ausbreitete und auch ein Fenster in die Seele des Apostel Paulus. Kurz zum historischen Hintergrund. Wir befinden uns wahrscheinlich im Jahr 61 nach Christus. Paulus war, wie Sie ja alle wissen, ungerechtfertigterweise festgenommen worden in Jerusalem. Schließlich beruft er sich nach vielem Hin und Her auf sein römisches Bürgerrecht und dass er deshalb das Recht habe, seinen Fall vom Kaiser selbst zu präsentieren. So gelangt er über Caesarea nach Rom. Von hier aus schreibt er dann den Philipperbrief aus einer sehr spezifischen Haftsituation. Paulus ist nämlich unter Hausarrest, bewachten Hausarrest in einer Stadtwohnung. Er sieht das als evangelistische Chance und evangelisiert die gesamte Leibgarde des römischen Kaisers, aber gleichzeitig hofft er natürlich auch auf die Befreiung und ein faires Urteil. Was wir bei Paulus bewundern können, ist, dass er nicht stehen bleibt an den Grenzen seiner doch ziemlich kleinen Welt, seines Hausarrestes dort in Rom, sondern im Gegenteil, sein Herz ist weit, sein Herz brennt, ungeachtet der persönlich engen Umstände, für die weite Ausbreitung des Evangeliums und für das Wohlergehen der frisch gegründeten Gemeinden. Eine Gemeinde, an der er besonders hängt, ist diejenige in Philippi, im damaligen Kleinasien der heutigen Türkei. Trotz seiner Gefangenschaft denkt er an sie und ermutigt sie, er betet für sie. Kapitel 1, 12 bis 14 schreibt er, ich will aber, Brüder, dass ihr kennt, wie das, was mit mir geschehen ist, sich vielmehr zur Förderung des Evangeliums ausgewirkt hat, sodass in der gesamten kaiserlichen Kaserne und bei allen übrigen bekannt geworden ist, dass ich um des Christus willen die Ketten trage. Diesen Mut möchte er auch den Philippern vermitteln und deshalb steht er weiter mit ihnen im Briefkontakt. Und es sind nicht einfach nur persönliche Briefe, es ist nicht nur ein persönlicher Brief, den er schreibt, sondern dieser Brief ist inspiriert vom Heiligen Geist selbst. Philippi ist eine bedeutende Stadt damals, die ist heute noch UNESCO-Weltkulturerbe. Sie war die Wirtschaftsmetropole in Nordgriechenland und von solch strategischer Bedeutung, dass ihre Bewohner stolze Inhaber des römischen Bürgerrechts waren. Sie hatten somit besondere Möglichkeiten. In Apostelgeschichte 16, Vers 12 wird Philippi gar die bedeutendste Stadt in Mazedonien genannt. Aus dieser Stadt, aus dieser Gemeinde kommt nun Epaphroditus. Und wie gesagt, er ist wesentlich mehr als nur ein Briefüberbringer, ein besonders vertrauenswürdiger Postbote, könnte man sagen. Nein, sein Leben selbst ist ein Brief, eine wandelnde Lektion. Und diese Lektion war damals sehr anschaulich und sie ist es auch noch heute. Und ich hoffe, dass sich das heute vermittelt. Denn Paulus zeigt den Philippern zwei Vorbilder auf, was es bedeutet, Christus nachzufolgen, was es bedeutet, aufopferungsvoll zu dienen und zu glauben. Das eine Vorbild ist Timotheus. Von ihm haben wir hoffentlich alle schon gehört, der junge theologische Assistent. Und das andere ist Epaphroditus, der den Philippern sehr gut bekannt ist, aber den meisten von uns ziemlich unbekannt ist. Das Schöne ist, dass sein Vorbild uns noch heute ermutigt und herausfordert. Und wir finden bei ihm 5 Merkmale von hingebungsvollem, treuen Dienst, trotz Gegenwind. Diese Merkmale sind sehr praktisch und lebensnah. Und ich möchte noch einmal kurz mit uns beten, dass diese Merkmale unsere Herzen erreichen und unsere Leben verändern. Lieber Vater im Himmel, du siehst uns heute. Du siehst jeden Einzelnen von uns. Du siehst, aus welcher Woche wir gekommen sind und in welche Woche wir gehen. Du siehst unsere Herzen. Du siehst unsere Situation. Du siehst, was uns besonders leicht fällt und was uns besonders schwer fällt. Du siehst unsere Stärken und unsere Schwächen. Wir brauchen deine Weisung für unser Leben. Bitte nutze doch dein heiliges Wort, dass wir es verstehen. Nicht nur mit unseren Ohren, sondern mit unseren Herzen. Und dass wir durch dein Wort verändert werden zu deiner Ehre. Amen. Und damit sind wir dann mittendrin im Studium dieser 5 Merkmale. Und hoffentlich ist dieser Text, der ja den Abschluss unserer Sommerreihe darstellt, des AKV-Sommers, eine Ermutigung, dass wir wieder gemeinsam frisch ans Werk gehen und uns in der Gemeinde einsetzen, unserer Gemeinde hier vor Ort, und Jesus treu verkündigen. Das erste Merkmal des Dienstes von Epaphroditus werden wir in Vers 25 sehen. Es ist ein Merkmal, was ganz grundsätzlich ist. Wenn jemand einen Dienst tun will, dann braucht er erstmal die Eignung für diesen Dienst. Und diese Eignung von Epaphroditus beschreibt der Apostel Paulus in Vers 25 durch 5 Attribute. Doch habe ich es für nötig erachtet oder notwendig erachtet, Epaphroditus zu euch zu senden, mein Bruder und Mitarbeiter und Mitstreiter, der auch euer Gesandter ist und Diener meiner Not. Also Bruder, mein Bruder, mein Mitarbeiter, mein Mitkämpfer und euer Abgesandter und euer abgesandter Helfer in meiner Not. Epaphroditus bekommt hier also ein Zeugnis über seine Eignung ausgestellt von 2 Seiten. Einmal vom Apostel Paulus, mein, und einmal von den Philippern, euer. Kommen wir zum ersten, mein Bruder. Der Begriff zeigt ganz offensichtlich eine enge Verbindung zwischen dem Apostel Paulus und Epaphroditus. Und hieran wird deutlich, welche Mauern das Evangelium überwinden kann. Denn der Name Epaphroditus bedeutet Sohn der Aphrodite oder lateinisch Sohn der Venus. Und er verrät, dass die Eltern von Epaphroditus aus einem heidnischen Hintergrund kommen müssen. Später wird der Name dann in der griechischen Kultur zum Synonym für schön, der Venus wohlgefällig. Wir wissen, Paulus ist von Geburt an ein stolzer Jude gewesen. In seinem alten Leben hätte er mit so jemandem wie Epaphroditus noch nicht einmal zusammen gegessen. Nun bezeichnet er ihn als meinen Bruder. In der neuen Familie, die Jesus Christus stiftet, spielt also die kulturelle, die ethnische Identität keine Rolle mehr. Wir sind Brüdern und Schwestern, wenn wir an Jesus glauben. Und dadurch entsteht eine persönliche Nähe. Epaphroditus ist nicht nur ein Bruder von Paulus, er ist mein Bruder. Neben der persönlichen Nähe macht die Bezeichnung aber noch etwas deutlich, was sehr, sehr wichtig ist. Epaphroditus ist ein Bruder von Paulus, mein Bruder. Er ist wirklich wiedergeboren. Denn wie werden wir in der Gemeinde Jesu Brüder und Schwestern? Durch den Glauben an den gemeinsamen Herrn Jesus Christus offensichtlich. In Römer 8, Vers 29 drückt der Apostel Paulus dies sehr klar aus. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, also Jesus Christus, damit er, der Christus, der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Im gesamten Römerbrief macht Paulus also Folgendes deutlich. Nicht alle Menschen sind Gottes Kinder, sondern alle Menschen sind Gottes Geschöpfe. Und wie die Schöpfung als Ganzes sind auch wir Menschen gefallen durch unsere Sünde. Wir stehen unter dem Fluch der Sünde und wir rebellieren mit unserem Verhalten gegen Gott und seinen perfekten Maßstab. Und deshalb stehen wir unter seinem Zorn. Es gab nur einen einzigen Menschen, der niemals unter dem Zorn Gottes stand, der keine einzige Sünde tat. Und das war der Herr Jesus Christus, als er auf der Erde lebte als Mensch, obwohl er gleichzeitig Gott war. Und mehr noch, Jesus war nicht nur der einzige Mensch, der perfekt lebte. Er machte den Weg frei für alle anderen Menschen, aus Geschöpfen Gottes zu Kindern Gottes zu werden, indem Jesus ans Kreuz ging und dort den Preis für die Schuld der Menschheit trug. Und jeder, der daran glaubt, dass Jesus dort am Kreuz mich versöhnt hat mit Gott, meine Schuld weggenommen hat und dass Jesus auch für mich nach 3 Tagen von den Toten auferstanden ist, der kann sagen, ich habe direkten Zugang zu Gott. Ich kann jetzt Gott nicht mehr nur meinen Schöpfer, sondern meinen Vater nennen. Und dann sind wir Teil dieser neuen Familie. Gott, der Vater, Christus, der Sohn, der den Weg freigemacht hat für viele andere Brüder und eine Familie ermöglicht, die Familie der Jesus-Nachfolger, die alle Gott als persönlichen Herrn und Vater anrufen dürfen. Wenn Paulus Epaphroditus also meinen Bruder nennt, ist das nicht einfach nur ein Ausdruck der persönlichen Beziehung, sondern es ist ein Ausdruck der theologischen Zusammengehörigkeit. Epaphroditus ist wirklich Christ. Aber mehr noch als meinen Bruder nennt Epaphroditus, wird Paulus Epaphroditus auch meinen Mitarbeiter nennen. Und hier ist es spannend. Trotz der gemeinsamen Bruderschaft, ja, beide sagen gleichermaßen Vater zu Gott, beide glauben gleichermaßen an Christus, gibt es einen Unterschied in der Diensthierarchie, in der gemeindlichen Hierarchie. Für Mitarbeiter finden wir im Griechischen das Wort synergos, also syn zusammen, ergos Werk. Und wir kennen alle das Wort Synergien. Was Paulus also Epaphroditus als Zeugnis ausstellt, ist, er ist meine wandelnde Synergiemaschine. Das ist wiederum eine wunderbare Nähe, die dort ausgedrückt wird. Dieser Terminus synergos wird 13 Mal benutzt im Neuen Testament und er bezeichnet immer eine persönliche Beziehung des Gemeinsams für etwas Dienst. Nicht einfach nur eine Business-Beziehung. Ja? Wenn wir das Wort Mitarbeiter hören, dann kann das durchaus auch ein Angestellter sein. Nein, der Apostel Paulus sagt, wir sind persönlich verbunden und wir wollen gemeinsam Synergien schaffen für die Verbreitung des Evangeliums, für unseren Herrn Jesus. Was für eine Ehre. Der kleine, unbekannte Epaphroditus bekommt vom Apostel Paulus selbst das Zeugnis ausgestellt, wir schaffen gemeinsam Synergien. Und daran können wir sehen, es gibt keine großen oder kleinen Dienste im Reich Gottes, sondern Epaphroditus darf mit dem bekannten Apostel Paulus zusammenarbeiten und gemeinsam das Werk voranbringen. Und genauso ist es heute in unserer Gemeinde. Wir sollten alle an dem Platz anpacken, wo Gott uns hingestellt hat, an dem Ort, wofür Gott uns besonders begabt hat. Und dann kommt die Vielfalt der Gaben umso besser dem gesamten Leib und darüber hinaus zugute. Und das dürfen wir auch sehen bei Epaphroditus. Sein Dienst war nicht nur für die Gemeinde intern, für das Missionsteam von Paulus intern wertvoll, sondern es hilft auch für die Verkündigung des Evangeliums nach außen. Und das wird am dritten Attribut deutlich, was Paulus Epaphroditus zuerkennt. Er nennt ihn nicht nur mein Bruder, mein Mitarbeiter, sondern drittens meinen Mitkämpfer oder Mitstreiter. Und Paulus meint hiermit, dass ihn Epaphroditus unterstützt, bei seinem Dienst das Evangelium von Jesus in die Außenwelt hinaus zu verkündigen. Es ist ganz offensichtlich, das sagen wir immer wieder, auch hier wollen wir das betonen, der christliche Glaube darf, anders als andere Religionen, nicht mit Waffengewalt ausgebreitet werden. Vielmehr handelt es sich bei der Ausbreitung des Evangeliums, bei der Verkündigung des Wortes Gottes, um einen geistlichen Kampf. Und diese Dimension des geistlichen Kampfes hatten gerade die Philippa in der Entstehungszeit ihrer Gemeinde hautnah miterlebt. Das lesen wir in Apostelgeschichte 16. So hatte eine von Dämonen besessene Magd in Apostelgeschichte 16, wie gesagt, gleich verstanden, dass Christus in Philippi am Wirken war, und es gab massiven Widerstand. Und das ist auch noch heute so. Wo klar verkündigt wird, da freut sich der Teufel nicht und geht gegen die Gemeinde Jesu an. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass wir uns als Christen auf unser gemeinsames Ziel besinnen. Ja, es gibt unterschiedliche Aufgaben, es gibt unterschiedliche Begabungen in der Gemeinde, es gibt auch eine biblische Struktur der Gemeinde, eine Hierarchie. Aber wir haben ein gemeinsames Ziel. Es gibt keine großen und kleinen Dienste, sondern wir wollen gemeinsam unseren Herrn ehren, wir wollen einer sterbenden Welt Jesus Christus als Retter verkündigen, dass die Seelen vom ewigen Tod, von der Hölle, aus der Macht des Satans gerettet werden. Und dafür müssen wir als ein Team, eine Truppe mit einem gemeinsamen Ziel auftreten. Oder wie Jürgen Klopp sagen würde, wir brauchen jeden Einzelnen, nicht nur der Spieler, sondern auch euch da draußen. Und die Journalisten meint, er brauche auch gleich noch mit. Und insofern ist das auch, dass wir als Christen in der Gemeinde, wir brauchen jeden Einzelnen. Wir sind ein Team und der Außenverteidiger muss Außenverteidiger spielen und der Mittelstürmer, Mittelstürmer, jeder nach seinen Gaben. Aber wir haben das gemeinsame Ziel vor Augen. Und um zu verstehen, was das bedeutet, hilft es uns in der Praxis auf Menschen wie Epaphroditus zu gucken und auf Menschen wie ihn zu sehen, die einerseits von Paulus Bruder genannt werden, aber andererseits eben auch Mitarbeiter. Das heißt, Epaphroditus war bereit, sich einzufügen in diese geistliche Kampfgemeinschaft an seinem Ort. Und wenn wir das alle auch so handhaben, dass wir sagen, wir sind eine geistliche Kampfgemeinschaft, es gibt unterschiedliche Aufgaben, aber ein großes gemeinsames Ziel, dann erhalten wir dadurch Einheit, ein gemeinsames Ziel. Das stärkt unsere Widerstandsfähigkeit und das schadet vor allem einem, dem Teufel. Denn der freut sich immer, wenn eine Gemeinde zersplittert wird oder wenn Christen gegeneinander gehen. Und hier ist Epaphroditus ein wunderbares Vorbild in seiner Tandemfunktion mit Paulus, dass es unterschiedliche Aufgaben gibt, dass es eine Hierarchie gibt, aber dass es ein gemeinsames Ziel gibt und dass es eine gemeinsame Kampflinie nach außen gibt. Das alles steckt darin, dass Paulus Epaphroditus als seinen geistlichen Mitarbeiter und Mitstreiter bezeichnet. Und ein Ausleger, Erminger, der fasst es sehr schön, er sagt, Epaphroditus macht als Gehilfe Innendienst und als Mitstreiter Außendienst. Die vorbildliche Eignung von Epaphroditus wird aber nicht nur durch seinen Dienst im Gespann, im Tandem mit dem Apostel Paulus deutlich, sondern sie wird auch deutlich am Vertrauen, dass seine Aussendungsgemeinde in Philippi in ihn steckt. So bezeichnet ihn Paulus in Vers 25 nicht nur als meinen Bruder, als meinen Mitarbeiter, als meinen Mitstreiter, sondern wie gesagt als euren Boten und euren Diener meiner Not. Und dieser Bote, Epaphroditus, war kein Bote mit leeren Händen, sondern er versorgte Paulus mit der Spende aus Philippi. Denn Paulus musste sich in seinem Hausarrest selber versorgen. Insofern waren diese Spenden sehr wichtig und dass die Philipper ihn mit einer nicht ganz kleinen Geldsumme auf den Weg sandten, zeigte ihr Vertrauen in ihn. Das Wort, was hier steht für Bote, ist das Wort Apostolos. Das haben wir auch schon wahrscheinlich alle gehört. In diesem Kontext bedeutet es keine apostolische Vollmacht, sondern es bedeutet Abgesandter. Das heißt, jemand handelt im Auftrag von jemandem. Hier Epaphroditus im Auftrag der Philippa. Das nächste Attribut, mit dem Epaphroditus dann beschrieben wird, das fünfte, klingt uns ebenfalls sehr vertraut. Für Diener steht hier im Griechischen das Wort Leiturgos. Wir denken dabei natürlich sofort an unsere Liturgie, an unseren Gottesdienst, vielleicht auch an den Liturgen, der die Gemeinde anleitet im Gottesdienst, das heißt sie in den Dienst für Gott hineinführt. Aber im alten Griechenland bezeichnete das Wort offensichtlich nicht jemanden, der in einer Kirche dient, sondern einen Amtsträger, der so leidenschaftlich sein Amt für die Allgemeinheit ausübte, dass er es sogar aus eigener Tasche bezahlte. Und dafür bekam er hohes gesellschaftliches Ansehen. In Römer 13, Vers 6 finden wir ebenfalls das Wort Liturgus. Hier werden interessanterweise weltliche Machthaber als Diener Gottes bezeichnet. Sie haben die Aufgabe zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung, indem sie die Guten belohnen, die Bösen bestrafen und deshalb sind sie zu respektieren. Im Kontext des Neuen Testaments Die häufigste Benutzung, die wir von Liturgus finden, ist allerdings die, dass Pastoren und geistliche Leiter damit bezeichnet werden. So benutzt Paulus zum Beispiel in Römer 15, Vers 16 das Wort für seinen Dienst und in Hebräer 8, Vers 2 wird der Herr Jesus selbst sogar als Liturgus bezeichnet, der als Hohepriester eintritt für die Christen. Zusammengefasst kann man also Folgendes sagen. Ein Liturgus opfert seine persönliche Kraft, seine Ressourcen und stellt seine Fähigkeiten in den Dienst der Gemeinschaft. Und im Kontext der Gemeinde bedeutet das vor allem, dass geistliche Leiter ihre Fähigkeiten, ihre Person, was sie haben, einsetzen, um die ganze Gemeinde gemäß der biblischen Maßstäbe zu leiten und ihnen mit gutem Beispiel voranzugehen. Ein guter Liturgus dient immer Gott und den Menschen und ist bereit dafür, einen persönlichen Preis zu zahlen. Dass dieser hochtheologische Begriff, der sogar auf den Herrn Jesus angewendet wird, auch auf den Dienst von Epaphroditus angewendet wird von Paulus, beweist, wie wichtig, ja ehrenvoll der Dienst von Epaphroditus ist. Und das, obwohl er wahrscheinlich nicht predigte und kein geistlicher Leiter an der vordersten Front war. Aber Paulus macht damit Folgendes deutlich. Epaphroditus lädt viele mühsame Hintergrunddienste auf sich. Er gewinnt damit keinen Schönheitspreis in der Gemeindeöffentlichkeit. Aber seine Dienste waren ungeheuer wichtig, denn sie ermöglichten, dass der Apostel Paulus noch aus dem Gefängnis heraus eine relativ starke Wirkung entfalten konnte, von der die gesamte Gemeinde im Römischen Reich profitieren konnte. Das heißt, heruntergebrochen auf unsere heutige Situation, die Dienste des Epaphroditus sind vergleichbar mit den kleinen, unscheinbaren Diensten in unserer Gemeinde, wie zum Beispiel dem Putzdienst oder dem treuen Gebet, die nicht wahrgenommen werden, aber ohne die das Gemeindeleben nicht möglich wäre. Und damit ist Epaphroditus ein Vorbild für uns. Sein Leben beweist und ermutigt uns, dass auch die kleinen Dienste, die wir im Alltag tun, unglaublich wichtig sind für die Gemeinde, dass sie wertvoll sind, dass wir Liturgoi sein können, dass wir geistlich mit Verantwortung tragen dürfen. Und damit fassen wir diesen ersten und besonders langen Punkt zusammen. Worin zeigt sich Epaphroditus Eignung für seinen treuen Dienst? Er wird ja bezeichnet, wie gesagt, als Bruder, Mitarbeiter, Mitstreiter von Paulus und vertrauensvoller Bote der Philipper, der die Not lindert. Wie sieht diese Eignung aus? Wie können wir sie auf uns anwenden? Die Frage, die sich für jeden von uns stellt, ist, wie sieht es mit meiner Dienstgesinnung aus? Gehe ich in die Gemeinde mit dem Wunsch zu dienen? Wie klein die Aufgabe auch erscheinen mag. Oder gehe ich hin mit der Anspruchshaltung, ich habe bestimmte Erwartungen und Bedürfnisse und ich suche mir jetzt die Gemeinde aus, die das am besten bedient. Jeder Christ ist aktiv aufgefordert in einer Ortsgemeinde, sich dort einzubringen, um dort zu dienen. Ja, mehr noch. Ein Pastor, mit dem ich vor ein paar Wochen in Amerika gesprochen habe, von dem ich vieles lernen durfte, der hat folgendes Beispiel benutzt. Er sagt, ein Racehorse, also ein Rennpferd, das trippelt im Stall und wenn das Tor aufgeht, dann will es laufen. Und so sollte es sein bei einem Christen. Ein Christ sollte sich wünschen zu dienen. Und so ist auch unsere Frage, die sich für uns stellt. Sind wir bereit, wie Epaphroditus, zu dienen, uns aktiv einzubringen? Sind wir bereit, etwas zu opfern? Möchten wir Synergien erzeugen mit den anderen Geschwistern? Oder humorvoll zugespitzt, wenn Sie zur Gemeinde gehen, geht es Ihnen um Sie oder geht es Ihnen um die Synergie? Ja, diese Frage müssen wir uns alle stellen. Das ist eine ganz wichtige Anwendungsfrage, die aus der Eignung von Epaphroditus uns förmlich ins Gesicht springt. Es gibt aber noch eine zweite ganz wichtige Anwendungsfrage. Und zu ihr passt ebenfalls ein Gespräch, das ich vor einigen Wochen mit einem Pastor in Colorado führen durfte. Die Gemeinde dort hatte einmal eine College Ministry, also eine Arbeit auf dem lokalen Campus der Uni. Als ich fragte, was daraus wurde, antwortete der Pastor traurig, Ja, es gab sie, diese College Ministry. Und sie wurde besonders angetrieben von einem jungen Mann, der selber Student war. Der klemmte sich unglaublich dahinter, er setzte sich so ein. Doch am Ende stellte sich heraus, dass er kein Christ war. Und nach ging die Arbeit ein. Oder mit den Worten, die wir hier finden, der junge Mann war ein Mitarbeiter und Mitstreiter gewesen auf dem Unicampus, aber im Letzten war er kein Bruder. Und deshalb muss ich diese Frage auch uns heute stellen. Und diese Frage richtet sich auch an Gemeindeglieder. Selbst wenn du ein Gemeindemitglied bist und mitarbeitest und nach außen hin den Glauben mit hinausträgst, bist du wirklich ein Bruder, bist du eine Schwester? Glaubst du, dass Jesus Christus der einzige Weg zu Gott ist? Hast du ihn lieb? Leben wir jeden Tag aus dem Bewusstsein heraus, dass unsere Schuld uns vergeben wurde, obwohl wir nichts dazu beigetragen haben? Und dann tun wir unseren Dienst in der Gemeinde wirklich für Jesus aus Dankbarkeit? Oder weil wir ein persönliches Interesse mit dem Dienst in der Gemeinde verfolgen? Manchmal, wenn Leute eine Gemeinde verlassen, beschweren sie sich darüber, dass sie sagen, ja, die Lehre war gut, aber ich wurde auf eine bestimmte Art und Weise behandelt, wie es mir nicht gepasst hat. Dort geht es um Synergie nicht mehr, sondern es geht um eine persönliche Befindlichkeit. Und deshalb die Frage an jeden von uns, sind wir wirklich Brüder und Schwestern? Machen wir diesen Dienst hier für Jesus mit und trotz unserer Gemeindeglieder? Und wenn dem so ist, arbeiten wir hin auf eine Synergie? Und sind wir bereit, für diese Synergie auch persönliche Befindlichkeiten, persönliche Vorstellungen zu opfern? Damit haben wir den ersten und mit Abstand längsten Punkt unserer Predigt hinter uns gebracht. Wir haben Epaphroditus' Eignung gesehen, aber die Eignung ist grundlegend. Deshalb ist es wichtig, sie sich entscheidend anzuschauen. Und jetzt stellt sich für uns eine Frage. Wenn Epaphroditus doch so gut geeignet ist für den Dienst, warum schickt Paulus ihn dann gleich weg? Wir lesen das in Vers 25. Ich habe es für notwendig erachtet, Epaphroditus wegzusenden. Wenn Epaphroditus ein so wertvoller Diener ist, sollte ihn Paulus dann nicht gleich bei sich behalten? Paulus ist doch ganz vorne an der Front. Er steht doch unter Druck. Er ist doch im Gefängnis. Warum schickt er ihn weg? Die Antwort finden wir, wenn wir auf Epaphroditus zweites Merkmal schauen, das wir in Vers 26 finden, nämlich seine Empathie. Wir hatten erstens gesehen seine Eignung, zweitens sehen wir seine Empathie. Vers 26. Denn er hatte Verlangen nach euch allen und war bekümmert, weil ihr gehört habt, dass er krank gewesen ist. Seine Empathie, also sein Hineinversetzen in die Gemeinde, tritt unter besonderem Druck umso deutlicher hervor. Er ist nämlich todkrank und die Philipper hören davon. Und sie sorgen sich offenbar um ihn und sind sehr traurig. Und dies führt bei Epaphroditus jetzt dazu, gerade, dass er sich nicht in sein Leid verkriecht, sondern dass er sich um die Sorgen der Philipper sorgt. Und wie stark das Bedürfnis von Epaphroditus ist, den Philippern Gutes zu tun und sie zu ermutigen, zeigt sich darin, dass er sehr betrübt ist. Und er ist in erster Linie betrübt, nicht wegen seiner eigenen todkranken Gesundheitssituation, sondern wegen der Traurigkeit, die daraus für die Philipper entsteht. Man fragt sich erstmal, kann das ein Mensch wirklich so machen? Aber das Wort, was dort im Griechischen steht für betrübt sein, ademoneo, dieses betrübt, das kommt wirklich von Herzen. Wir finden das an zum Beispiel zwei anderen Stellen benutzt, nämlich in Matthäus 26 und in Markus 14. Und da wird das gleiche Wort benutzt, um die Erschütterung von Jesus im Garten Gethsemane zu beschreiben, wo Jesus kurz vor seiner Kreuzigung sein Leben ganz bewusst in die Hände Gottes legt. In die Hände seines Vaters und in die Hände des Beherrschers des Universums. Bei Epaphroditus war die Bedrängung nicht ganz so stark wie bei Christus. Aber die Verwendung des gleichen Wortstamms zeigt doch, wie deutlich und tief sitzend die Bekümmerung bei ihm sein muss. Und wie groß seine Sehnsucht ist, dass die Gemeinde zu Hause nicht um seinetwillen trauern muss. Ein Ausleger, O'Neill, der bringt es sehr schön auf den Punkt. Er schreibt, das Ich des Christen wird immer weniger wichtig. Epaphroditus war wegen der Freude der anderen betrübt und besorgt, nicht so sehr wegen seines eigenen Zustandes. Und wenn wir uns das anschauen, dieses Vorbild, dann sehen wir auch Folgendes. Empathie und Selbstlosigkeit gehören untrennbar miteinander zusammen. Warum? Wenn ich den ganzen Tag mit mir selbst beschäftigt bin, dann habe ich ja keine Zeit, mich in den anderen hineinzuversetzen. Es ist logisch. Das heißt, je weniger ich um mich selbst kreise, desto mehr Zeit und Energie habe ich, um mich auf den anderen einzustellen. Und damit setzt Epaphroditus vorbildlich um, was Paulus als die Grundeinstellung eines Christen beschreibt und was wir in der Lesung gehört haben. Epheser 2, 3 bis 4. Tut nichts aus Selbstsucht, aus nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen. Die Anwendung dieses zweiten Merkmals, Epaphroditus Empathie, die ist sehr eindeutig in der Theorie und unglaublich schwer in der Praxis. Schaue ich zuerst auf das Wohl meiner Geschwister oder auf mein eigenes? In der Umsetzung dieses biblischen Prinzips liegt eine riesige, riesige Möglichkeit, wie jeder einzelne von uns sehr viel zum Wohle der Geschwister und der Gemeinde beitragen kann. Unabhängig davon, welchen benennbaren Dienst wir in der Gemeinde durchführen. Epaphroditus ist hier ein riesiges Vorbild. Er könnte ja sagen, ich bin todkrank, ich brauche jetzt wirklich einmal Me-Time, ja, ein Sabbatical vom Dienst. Und was macht er? Nein, gerade in seiner Krankheit denkt er nicht in erster Linie an sich, sondern an die Geschwister. Wie viel mehr sollten also wir uns, wenn es uns gut geht, wie viel mehr sollten wir als Geschwister darauf aus sein, einander Empathie zu zeigen, da zu sein für das Leid von den Geschwistern in der Gemeinde und auch für das Leid von Leuten außerhalb unserer Gemeinde. Wir haben doch den Trost in Christus. Damit haben wir Epaphroditus zweites Merkmal für seinen treuen Dienst gesehen. Wir hatten erstens gesehen seine Eignung, zweitens haben wir gesehen seine Empathie und damit sind wir beim dritten Punkt bei Epaphroditus Einsatz. Denn seine Eignung und seine Empathie, die entladen sich quasi in einem praktischen Dienst an anderen. Und diesen praktischen Dienst finden wir in den Versen 27 und 30 sehr deutlich beschrieben, diesen Einsatz, den er auf den geistlichen Platz bringen. Vers 27, dort heißt es, er war auch wirklich todkrank, aber Gott hat sich über ihn erbarmt und nicht nur über ihn, sondern auch über mich, schreibt Paulus, damit ich nicht eine Betrübnis um die andere hätte. Und in Vers 30 wird dann der Einsatz nochmal genauer beschrieben. Denn für das Werk des Christus ist er dem Tode nahegekommen, da er sein Leben gering achtete, um mir zu dienen an eurer Stelle. Epaphroditus dient Paulus also unter Aufzehrung aller körperlichen Kräfte. Und im Letzten nicht nur Paulus, sondern das Werk des Christus treibt er voran. Also er dient Jesus selbst. Und gerade in Vers 30 finden wir dann mehrere spannende Beobachtungen, die diesen Einsatz von Epaphroditus en Detail greifbar machen. Schauen wir uns den ersten Teil von Vers 30 an. Ja, also wir springen jetzt von Vers 27 zu Vers 30. Weil Vers 30, Vers 27 quasi nochmal genauer beschreibt. Vers 30, der Anfang. Denn für das Werk des Christus ist Epaphroditus dem Tod nahegekommen. Hier wird also die Motivation beschrieben. Für das Werk des Christus kam er dem Tode nahe. Epaphroditus war bereit, im Dienst für Jesus sein Leben zu opfern. Wow. In dieser Opferbereitschaft sehen viele Ausleger übrigens eine Analogie zwischen Epaphroditus und Jesus. Paulus markiert diese Analogie ziemlich deutlich sprachlich. So heißt es ebenfalls in unserem Lesungstext in Philipper 2, Vers 8. Jesus war gehorsam bis zum Tod. Mechri tanatu, bis zum Tod. Und über Epaphroditus heißt es, er war nahe herangekommen bis an den Tod. Ebenfalls mechri tanatu. Was für ein Einsatz. Was wir also sehen können, ist, dass der Einsatz von Epaphroditus eine Verdeutlichung davon ist, wie Jesus seine Jünger ausrüsten kann zu einem Dienst, der menschlich gesprochen eigentlich unmöglich ist. Ja? Menschlich gesprochen ist es unmöglich, dass ich von mir aus sage, ich gebe jetzt mein Leben für Jesus, für Gott. Ich brauche Christus, der mich rettet, den Heiligen Geist, der meine Seele verändert, gestaltet und mir dieses neue, absolut im wahrsten Sinne des Wortes, unmenschliche Verlangen ins Herz gibt. Dass wir dieses Verlangen finden, nicht nur bei Jesus, dem Erstgeborenen unter den Brüdern, sondern auch bei seinen Brüdern, Paulus, Epaphroditus, und dass sich dieses Verlangen im praktischen Einsatz beweist, macht mir Mut, macht uns Mut, weil Christus das gute Werk, was er in uns angefangen hat, vollenden möchte, und er kann es offensichtlich. Es gibt empirische Belege dafür, Märtyrer, die Jesus mehr geliebt haben als ihr Leben. Ist das nicht ermutigend für uns? Wenn wir im Alltag stecken bleiben, wenn wir hängen bleiben an unserem eigenen Ego, wenn uns die kleinsten Dienste, die wir anderen tun sollen, oftmals vielleicht auf die Palme bringen, nerven, schwerfallen, wir sie verweigern. Welche Ermutigung steckt dann darin, dass es tatsächlich Beispiele gibt, dass Jesus Christus Menschen so verändern kann, dass sie ihn mehr leben als ihr eigenes Leben und dass er sie an diesen Punkt bringt. Und nicht nur in der Theorie, sondern in der Praxis. Und jetzt kommt's. Und diese Menschen müssen nicht Apostel sein oder von Aposteln selbst angeleitete Prediger wie Timotheus, sondern es können, in Anführungszeichen, ganz normale Gläubige sein, wie du und ich oder wie Epaphroditus. Und das sehen wir hier in Vers 30. Für das Werk des Christus kam er dem Tode nahe. Welch eine Veränderung. Aber weiter, er ist bereit, sein Leben zu riskieren, parabolomai. Steht dort für riskieren. Und wir finden es in der damaligen Literatur, zum Beispiel zur Beschreibung eines mutigen Anwalts, der sein Leben für seine Klienten riskiert. Bis an die Enden der Erde wird ihm bezeugt, dass er im Interesse von Freundschaft sich als Anwalt in Prozessen Gefahren ausgesetzt hat, indem er, also als Erklärung kommt das hinzu, indem er die Rechtssache seiner Klienten bis vor den Kaiser brachte. Und etwas Ähnliches tat auch Epaphroditus. Er brachte sich in Gefahr, weil er sich mit Paulus verband. Und man wusste ja nicht, wie es bei Paulus ausgehen würde. Wenn der Kaiser entschied, dieser Mann zersetzt das Römische Reich durch seine Lehre und alle seine Mitarbeiter genauso, dann wären alle gemeinsam einen Kopf kürzer gewesen. Insofern war es ein Risiko, was Epaphroditus einging, zu Paulus zu reisen, aus der verhältnismäßigen Sicherheit von Philippi. Aber nicht nur das, ein weiteres Risiko war die Reise selbst. Und dann nahm er dieses Risiko auf sich, was dazu führte, dass er todkrank wurde. Er war wirklich groß darin, Parabolomai zu betreiben, sein Leben zu riskieren, einzusetzen für seinen Herrn Jesus. Und damit inspirierte er auch in der frühen Kirchengeschichte viele Christen. Es gibt in der frühen Kirche eine Gruppe von Christen, die sich Parabolomai nannten oder Parabolani. Das heißt, die Risikobereiten, die Spieler. Und damit war nicht gemeint, dass sie keine Lust am Leben hätten oder nicht gern weitergelebt hätten, sondern dass sie bereit waren, ihr Leben einzusetzen für die Sache Christi, für den Dienst. Sie besuchten die Kranken, sie gingen in Gefängnisse, um zu evangelisieren. Wie sieht es bei uns aus? Anknüpfend an die vorangegangenen Predigten auch unserer Sommerreihe, die uns ja an vielen Stellen sehr praktisch hinterfragt haben. Sind wir bereit, aus unserem Trott herauszukommen? Sind wir bereit, uns einem gewissen Risiko auszusetzen, um einen Unterschied zu machen in der Welt, um die Botschaft von Christus weiterzuverkünden? Epaphroditus macht uns Beine und er gibt uns ein Vorbild. Wie können wir bereit sein, so ins Risiko zu gehen, in ein geistliches Risiko wohlgemerkt? Wir können es tun, wenn wir bereit sind, für das Werk des Christus motiviert zu werden, selbst unser Leben einzusetzen und dies auch noch zu tun, und das sehen wir dann ebenfalls am Ende von Vers 30, zum Wohle nicht nur von Paulus, sondern auch anstelle der Gemeinde in Philippi. Das heißt, Epaphroditus sieht sich verantwortlich, seinen Auftrag nicht nur für sich umzusetzen, sondern seinen Auftrag im Namen der Philippa-Gemeinde umzusetzen. Und weil die eben weit weg waren, musste er es übernehmen, unter Einsatz aller Konsequenzen. Und er tat es. Vor dem Hintergrund, vor dem, was Epaphroditus alles bereit ist zu opfern, ist es doch umso ermutigender, wie eindeutig sich Gott zu diesem Dienst bekennt. Springen wir wieder zurück in Vers 27. Dort lesen wir, er war auch wirklich todkrank, aber Gott hat sich über ihn erbarmt. Und nicht nur über ihn, sondern auch über mich, damit ich nicht eine Betrübnis um die andere hätte. Das heißt, Gott hat den Dienst von Epaphroditus gesehen und hatte Gnade mit ihm. Und hier lernen wir etwas weiteres. Dieser hingebungsvolle Einsatz von Epaphroditus, der ist im Letzten nur durch die Gnade Gottes möglich. Gott muss ihm die Kraft, die körperliche Durchhaltefähigkeit, das Gelingen schenken. Und im Letzten steht dieser Dienst von Paulus und Epaphroditus ganz in Gottes Hand. Und das Spannende ist, Gott schenkt nicht einfach nur Gelingen, sondern Gott schenkt noch mehr. Gott, da steht es, erbarmt sich über ihn. Das heißt, Gott ist voller Empathie, voller Einfühlungsvermögen. Er kennt seine Diener Epaphroditus und Paulus. Und er weiß, dass es jetzt gerade eine sehr schwierige Situation ist. Nicht nur für Epaphroditus, nicht nur für die Philippa, nicht nur für Paulus. Und deshalb erbarmt er sich über die beiden und schenkt Epaphroditus eine wunderbare Heilung. Wir finden bei Paulus diese treffende Formulierung, diese farbige Formulierung, damit ich nicht eine Betrübnis um die andere hätte. Ende von Vers 27. Und Auvernier schreibt dazu, wie viel Traurigkeit gab es doch für den Apostel Paulus. Traurigkeit, weil er im Gefängnis saß und das Werk weniger Fortschritt nahm. Traurigkeit, weil falsche Brüder auftraten, die aus Neid predigten. Traurigkeit, weil viele Gläubige ihn verließen und keine Gemeinschaft auf dem schwierigen Weg haben wollten. Umso schöner, dass der Herr ihm das weitere Betrübnis ersparte, auch Epaphroditus wegzunehmen. Und ein anderer Ausleger, Deborah, schreibt dazu, welch ein neuer Kummer zu allem Übrigen war diese schwere Erkrankung für Paulus. Darum sah er es als ein Erbarmen auch gegen ihn selber an, als Epaphroditus wieder gesund wurde. Und Deborah macht noch eine weitere spannende Nebenbeobachtung, nämlich folgende. So sah es Paulus offenbar nicht als einen Mangel im Glaubensleben, wenn ein Christ schwer erkrankte. Auch in der Nähe des Apostels, auch bei einem Mitarbeiter und Mitstreiter, konnte es offenbar zu schwerwiegendster Krankheit kommen. Die Errettung daraus schenkte Gott, aber es fällt kein Wort einer spektakulären Glaubenshaltung. Es fehlt jeder Ton eines Triumphierens, das man durch zähes Beten und kühnen Glauben oder Wundertaten Epaphroditus herausgerissen hätte. Ich hatte letztens ein spannendes Gespräch in der Gemeinde, da kam dann die Frage auf, glaubt ihr etwa nicht an Heilung? Und dann antwortete ich der Dame, ja klar, wir glauben an Heilung, aber wir glauben nicht daran, dass die Heilung vermittelt werden durch besondere Zeichen und Handauflegen und Wundertaten von wundertätigen Menschen oder Aposteln. Denn es gibt keine Zeichen der Apostel mehr, weil wir mit der Bibel das vollständige Offenbarungswerk Gottes haben, das uns zu jedem guten Werk vollständig ausrüstet. 2. Timotheus 3, 16, 17 macht das sehr, sehr deutlich. Das heißt aber nicht, dass wir nicht noch an Heilung glauben. Wir glauben, dass Gott weiterhin Menschen heilt. Aber wir glauben auch daran, dass Gott in der Wahl seiner Mittel souverän ist. Das heißt, er kann es selber tun. Er kann es aber auch zum Beispiel durch die Medizin tun. Und Paulus glaubte ebenfalls daran, dass medizinische Heilmittel von großer Wirkung sein könnten. Zum Beispiel riet er eben diesem Timotheus, der ja auch sein Mitarbeiter war, nimm etwas Wein für deinen Magen. Insofern spannender Beleg hier dafür, dass schon in dieser Phase der Kirchengeschichte es hochwahrscheinlich ist, dass die spektakulären Zeichengaben zumindest bei Paulus in seinem Umfeld schon aufgehört hatten. Und damit sind wir auch schon angelangt beim Ende der Betrachtung dieses dritten Merkmals von Epaphroditus' treuem Dienst im Gegenwind. Wir hatten gesehen, er hatte die richtige Eignung, er hatte Empathie und er hatte einen großen Einsatz für den Herrn Jesus Christus und die Geschwister. Und er wurde in diesem Einsatz ermutigt durch Gott, das ist quasi wie eine Bonuseignung, durch Gottes Erbarmen zu seinem Einsatz. Anwendung ist wieder sehr eindeutig für uns. Wie sieht es mit unserem Einsatz für den Herrn Jesus aus? Was sind wir bereit zu geben? Wie sieht es aus mit unserer Risikobereitschaft? Wären wir auch bereit, unser Leben zu geben? Oder angefangen mit unserer Ruhe oder Zeit? Fangen wir doch damit an. Wären wir bereit, das zu geben? Und weiter gefragt, rechnen wir dann auch damit, dass Gott noch heute Wunder tun kann? Dass Gott derselbe ist wie damals? Dass er sich auch unseres Dienstes erbarmen will? Dass er sich zu unserem Einsatz bekennen wird? Und manchmal vielleicht in einer Weise, die wir uns vorher überhaupt nicht ausmalen können. Hier bei Epaphroditus war es eine wunderbare Heilung und eine große Ermutigung für die gesamte Christenheit. Und damit sind wir dann bei dem vierten Merkmal von Epaphroditus und seinem Dienst angekommen. Wir hatten gesehen seine Eignung, seine Empathie, seinen Einsatz und wir sehen viertens das Ergebnis seines Dienstes in Vers 28. Umso dringlicher habe ich ihn nun gesandt, damit ihr durch seinen Anblick wieder froh werdet und auch ich weniger Betrübnis hat. In Vers 28 macht Paulus also deutlich, weil ich weiß, dass Epaphroditus euch eine so große Ermutigung sein wird, umso eiliger, umso dringlicher, da steht im Griechischen eine Steigerungsform, also super, super dringend, sehr dringend, möchte ich ihn zu euch senden. Denn er weiß, wie sehr Epaphroditus und die Philippa beide dadurch gestärkt werden, wenn er wieder gesund und munter auftritt in seiner Heimatgemeinde. Und dann hat auch Paulus, schreibt er, auch ich weniger Betrübnis hat. Achtung, da steht nicht keine Betrübnis. Er ist weiterhin im Gefängnis. Er hat weiterhin die Sorge um die anderen Gemeinden, wie auch zum Beispiel um die Korinther-Gemeinde. Aber er hat weniger Betrübnis, weil er weiß, in Philippi kommt wieder neue Freude auf. Paulus ist hier vorbildlich. Eigentlich wäre er doch derjenige, der Epaphroditus am notwendigsten hätte. Eigentlich ist er doch unter dem größten Druck. Und trotzdem schickt er Epaphroditus zurück nach Philippi. Er wartet nicht lange und nicht nur, ja, irgendwann, wenn sich bei mir die Situation mal beruhigt hat, wenn ich durch bin mit einem Prozess. Nein, sofort, weil er diese Freude den Philippern tun möchte. Die Freude der Gemeinde steht bei Paulus und Epaphroditus im Mittelpunkt und beide sind dafür bereit, persönliche Abstriche zu machen. Diese geistliche Haltung verbindet die beiden. Ihr großes Ziel für ihren Dienst ist nicht ein geruhsames Leben, ist nicht körperliche Unversehrtheit, sondern die Arbeit am Werk Christi und die Freude der Mitgeschwister. Und das ist ihre Definition von Erfolg im christlichen Dienst. Treu sein, Opfer bringen und die Freude der Mitgeschwister zu vermehren. Wenn uns jemand fragen würde, ist dein Dienst erfolgreich oder ist der Dienst eurer Gemeinde erfolgreich, was würden wir antworten? Ich habe mir die Frage wirklich selber mal gestellt. Und ich glaube, wir und viele andere Christen wären versucht, mit einer Zahlenlogik zu antworten. Zu zeigen, dass doch vieles geschafft oder erreicht wird. Ja? Also Zahlen von Gottesdienstbesuchern, Anzahl von Arbeitsbereichen in der Gemeinde, Gemeindeglieder, Klickzahlen bei YouTube etc. Alles das sind quantitative Erfolgsmarker, aber es sind keine geistlichen, es sind keine biblischen. Oder man kann sagen, es sind Kenngrößen aus dem Bereich Business und nicht Bibel. Paulus selber definiert den Erfolg seines Dienstes so. 1. Korinther 4, Vers 2. Im Übrigen wird von einem Haushalter nur verlangt, dass er treu erfunden wird. Die Anwendung ist also wieder für uns sehr deutlich. Wie definieren wir Erfolg in unserem Dienst? Nutzen wir dazu Logiken aus dem Bereich Business, also Zahlen, so und so viele Leute haben wir erreicht, das und das haben wir geschafft, oder aus der Bibel? Waren wir treu? Haben wir das Evangelium verkündigt, Christus gedient und unseren Mitgeschwistern Freude gemacht? Epaphroditus' Leben ist nicht spektakulär, aber er war im Ergebnis biblisch erfolgreich. Das heißt, er war treu in seinem Dienst und er machte mit seinem Dienst den Geschwistern und dem Herrn Jesus Freude. Und dafür war er bereit, alles zu riskieren. Und er erfuhr das Erbarmen Gottes auf spektakuläre Art und Weise. Was mehr könnte man sich wünschen für sein Leben? Und genau deshalb ist sein Vorbild nicht nur nachzuahmen, nein, jetzt wird spannend, er ist sogar dafür zu ehren. Das ist jetzt auf den ersten Blick befremdlich, vor allem in unserer Kultur. Wir befürworten keinen Personenkult, aber was hier geschrieben steht in Vers 29, das sagt die Bibel, das sagt nicht ich, Vers 29, so nehmt ihn nun auf im Herrn mit aller Freude und haltet solche in Ehren. Und damit sind wir beim letzten Merkmal des Dienstes von Epaphroditus, Eignung, Empathie, Einsatz, Ergebnis, Ehre. Es ist so, als ob Paulus sich den Empfang von Epaphroditus in Philippi vorstellt. Und dass da ein paar Leute sein könnten, die sagen, naja, lieber Epaphroditus, eigentlich war das ja so nicht geplant. Du warst zwar krank, aber du solltest doch bei Paulus bleiben. Du solltest ihn noch unterstützen. Was macht dieser Fahnenflüchtige hier? Ab, wieder zurück nach Rom. Und Paulus entzieht solchen Spekulationen jeden Boden. Er sagt, die Philipper sollen Epaphroditus mit offenen Armen empfangen, pro dechomai. Der Herr Jesus benutzt das Wort in Matthäus 18, Vers 5, um zu beschreiben, wie wir das Evangelium empfangen sollen und wie wir Kinder empfangen sollen. Ja, wie empfangen wir ein Kind? So empfangen wir nicht Kinder, sondern mit offenen Armen. Wir wenden uns ihnen zu, jedenfalls meistens. Es geht bei Epaphroditus also nicht darum, ihn irgendwie aufzunehmen, so nach dem Motto, naja, jetzt bist du hier, dann kannst du auch reinkommen, sondern es geht um ein jubelndes Empfang. Meine Frau und ich, wir hatten mal meine Schwiegermutter eine längere Zeit nicht mehr gesehen und dann waren wir auf der Durchreise und irgendwie bot sich das dann an und dann standen wir auf einmal vor ihrer Wohnungstür und ich werde das nie vergessen. Ich weiß noch, wie sie voller Freude anfing auszurufen im Wohnungstür. Sie glaubt es nicht, sie glaubt es nicht, sie glaubt es nicht. Es war schon relativ spät abends und dann schoben wir sie erstmal in die Wohnung rein, damit nicht alle erfuhren, dass wir da waren und das ganze Haus aufgeweckt würde. Ja, und so war es. So eine Art von Empfang sollten die Philipper Epaphroditus machen. Nehmt ihn auf im Herrn mit aller Freude und diese Verantwortung liegt nicht in ihrem persönlichen Empfinden, sondern im Herrn. Warum? Weil Epaphroditus für den Herrn so viel geleistet hat und weil er eine besondere Glaubensverbindung zu den Philippern hatte. Und deshalb sollte er aufgenommen werden, nicht weil er so nett war oder weil die Philipper ihn so nett fanden, sondern im Herrn, das heißt wegen seines Dienstes für den gemeinsamen Herrn, sollten sie ihn aufnehmen, nicht nur mit großer Freude, nein, mit aller Freude. Aber mehr noch, nicht nur die Freude, das könnten wir ja vielleicht noch akzeptieren, aber da steht noch mehr. Und haltet solche in Ehren. Haben Sie das Detail gesehen? Nehmt ihn auf in Freuden, ist bezogen auf ihn, auf die Person. Haltet solche in Ehren, formuliert das Ganze als ein grundsätzliches Prinzip. Das heißt, solche wie Epaphroditus, die im Dienst treu waren und ein Vorbild waren. Der Ausleger Murdoch schreibt zu dieser Stelle Folgendes. Auch in christlichen Kreisen sind wir nicht davor gefeit, auf Leute aus den eigenen Reihen herabzuschauen. Das Gegenteil sollten wir tun. Wir sollten sie ehren. Und das fällt uns vielleicht hier in unserem besonderen Setting kulturell besonders schwer, da sich doch der Neomarxismus ganz schön durchgesetzt hat. Ja, wir alle kennen sie noch, die Lehrer in Strickjacken und auch viele Freikirchen beeinflusst hat. Ja, und daraus wird dann ein Credo. Alle müssen möglichst gleich sein. Bloß nicht ein zu viel hervorheben, bloß nicht zu viel jemanden loben, bloß keine Betonung biblischer Ämter. Ach ja, und am allerschlimmsten, was gar nicht geht, wenn der Pastor auch noch Talar trägt. Das geht überhaupt nicht. Ja, alle sollen auch gleich sein. Sind wir nicht alle Brüder und Schwestern? Am besten ist vielleicht sogar, dass wir grundsätzlich keine Leiter benennen oder wenn ja, irgendwie nur ein Leitungskreis. Und sollten wir nicht überhaupt alle gemeinsam über alles abstimmen? Wir sind doch alle gleich. Das ist eine Logik, die wir so nicht in der Bibel finden. Die Bibel spricht eine andere Sprache. Es gibt klare Benennungen von Ämtern. Und hier finden wir die Aufforderung, haltet solche wie Epaphroditus. Wohlgemerkt, das müssen nicht Leute sein, die groß verkündigen oder lehren, aber haltet solche, die treu waren, die sich so sehr für das Werk Christi eingesetzt haben, in Ehren. Und diese Ehre bezieht sich nicht auf die Person. Epaphroditus wird nicht, weil er Epaphroditus ist, so hochgejubelt. Er ist kein christlicher Celebrity, sondern weil er so treu dient. Das heißt, er wird nicht für seine Persönlichkeit gelobt, sondern für den Dienst für Christus, den Christus ihm geschenkt hat. Das ist ein riesiger Unterschied. Und insofern auch für uns. Wie gehen wir damit um? Wir sollten gestandene Glaubensmänner und Frauen, Missionare, Missionarinnen, Pastoren, und natürlich auch jeden anderen, der sich im Kleinen in der Gemeinde einsetzt, treu. Wir sollten sie in Ehren halten. Lassen wir diese Person wissen, wenn Gott durch sie etwas Gutes bewirkt hat. Sage ich es meinen Geschwistern, wenn ich durch sie gesegnet wurde. Danke, dass du für mich gebetet hast. Gott hat das erhört. Danke, dass du letztens an mich gedacht hast. Danke, dass ihr uns ein Essen vorbeigebracht habt. Danke, dass ihr uns geholfen habt, als unser Auto kaputt war. Danke, dass ihr mich abgeholt habt zum Gottesdienst. Danke, dass ihr bereit wart, die Toiletten wieder sauber zu machen. Danke, dass ihr in der Kinderstunde mit unseren Kindern das Wort Gottes studiert. Danke, dass ihr euch um die Außenanlagen gekümmert habt. All das sind treue, ehrenvolle Dienste. Anders als in anderen Ländern werden wir hier in Deutschland nicht mit dem Tod bedroht, wenn wir uns zu unserem Glauben bekennen. Aber trotzdem werden auch vermehrt Pastoren und Christen für ihre bibeltreue Verkündigung angegriffen. Und wir hatten das bereits auch am letzten Sonntag gehört. Wenn Pastoren oder Verkündiger sich klar zur göttlichen Schöpfungsordnung von Ehe und Familie bekennen, wenn sie sagen, dass Abtreibung Mord ist, dann ist schnell das Framing zur Hand, ja, das sind irgendwie rechte Verschwörungsideologen. Ja? Wir bekommen das immer häufiger mit, wie bibeltreue Verkündigung auf diese Weise diffamiert wird. Die Leute, die so klar verkündigen, riskieren damit nicht ihr Leben, aber doch zumindest ihren Ruf für das Werk Christi. Und hier stellt sich für uns die Frage als Gemeindeglieder, unterstützen wir sie um ihres treuen Dienstes willen? Oder um es mit Paulus zu fragen, haltet ihr solche in Ehren? Die Gemeinde Jesu setzt hier und muss hier ein erfrischendes Gegengewicht setzen zu einer kulturkämpferischen Gleichmacherei, auch wenn sie im noch so frommen Gewande daherkommt. Ja, wir sind ja alle Brüder und Schwestern und so weiter. Ja, wir sind alle Brüder und Schwestern in der Gemeinde. Wir sind alle gleich viel wert. Aber andererseits haben wir unterschiedliche Aufgaben. Und manche Leute, so wie Paulus, Epaphroditus, stehen besonders unter Druck und sie sind besonders zu ehren, weil sie sich auch besonders für uns einsetzen, für unseren Herrn Jesus einsetzen. Und sie sollten uns ein Vorbild sein, dem wir nacheifern, dass wir uns ebenso weit so einsetzen. Das ist der biblische Befund und er ist fernab von jeder falschen Gleichmacherei. Lasst uns dies gemeinsam tun. Und lasst uns das auch ganz praktisch dadurch tun, dass wir immer wieder, wie wir es ja heute auch im Gebet gehört haben, an das Schicksal unseres Bruders Jakob erinnern, der wegen einer christlichen Rehabilitationsarbeit im Iran immer noch eine Gefängnisstrafe von 10 Jahren absitzt. Das ist wichtig. Wir müssen solchen Einsatz, solche Geschwister in Ehren halten. Und damit darf ich zum Schluss noch einmal zusammenfassen. Epaphroditus ist beides für uns. Er ist ein Vorbild und er ist eine Herausforderung. Er diente treu, trotz heftiger Herausforderungen. Und wir können von ihm lernen. Sein Dienst und sein Leben waren geprägt von den folgenden 5 Merkmalen, die Christus auch heute in jedem einzelnen Christen wirken möchte. Wir durften erstens die Eignung von Epaphroditus sehen. Er war ein echter Nachfolger Jesu. Aus Liebe zu ihm war er bereit, sich einzuordnen, zu dienen, sowohl gegenüber Paulus als auch der Gemeinde in Philippi gegenüber. Und er half dabei, das Evangelium zu verkündigen. Wie sieht es bei uns aus? Sind wir nur hier oder sind wir Brüder und Schwestern? Glauben wir an den Herrn Jesus Christus als persönlichen Herrn und Erlöser? Und wenn ja, wollen wir aus dieser Triebfeder heraus, aus Liebe zu ihm, auch den anderen um uns herum Gutes tun, uns einfügen, uns einbringen, die gute Botschaft von Jesus weiterbringen? Ist es uns ein inneres Anliegen? Das ist die Eignung. Zweites Merkmal, die Empathie. Wir hatten die Empathie von Epaphroditus gesehen. Selbst als er todkrank war, machte er sich zuerst Sorgen um die Geschwister in Philippi. Die Frage an uns, schaue ich zuerst auf das Wohl meiner Geschwister oder auf mein eigenes? Leicht in der Theorie, schwer in der Praxis. Drittens hatten wir Epaphroditus Einsatz kennengelernt. Er hatte sein Leben für das Werk Christi riskiert und sich nicht geschont. Und Gott hatte gnädiges Erbarmen und Heilung geschenkt. Sind wir bereit, alles für das Werk Christi zu wagen, im Vertrauen auf seine wunderbare Hilfe und sein Erbarmen? Er möchte uns helfen. Viertens hatten wir dann Epaphroditus Erfolg sehen dürfen. Sein Erfolg bestand darin, dass er treu im Dienst war und dass er seine Geschwister froh machte. Was ist unsere Definition von Erfolg? Sind es irgendwelche Zahlen, persönliche Vorteile oder dass wir treu sind und unseren Brüdern und Schwestern Freude machen? Und fünftens hatten wir die Ehre von Epaphroditus Dienst angesehen. Wegen seines Einsatzes für das Werk des Herrn sollte er von seiner Gemeinde in Ehren gehalten werden. Betreiben wir eine künstliche Gleichmacherei oder sind wir bereit, die besonders zu ehren, die sich besonders für die Verbreitung des Evangeliums einzusetzen und ihrem Vorbild nachzueifern, wie wir es zum Beispiel im Hebräerbrief finden? Seien es mutige Verkündiger hier oder für Jesus Inhaftierte im Iran. Wir können viel von ihnen lernen. Epaphroditus Vorbild ist, wie gesagt, herausfordernd und ermutigend zugleich. Aber wir haben den gleichen Herrn wie Epaphroditus und Paulus, nämlich unseren Herrn Jesus. Und dieser Herr Jesus Christus, der hat dem Apostel Paulus selbst versprochen, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Lasst uns doch im Vertrauen auf die Hilfe dieses Herrn Jesus, der sein Erbarmen schon damals bewiesen hat gegenüber seinen Leuten. Lasst uns im Vertrauen auf ihn jetzt gerade nach den Sommerferien wieder in unserer Gemeinde neu die Ärmel hochkrempeln, neu anpacken, dass wir ein Vorrecht haben, hier gemeinsam dienen zu dürfen. Lasst uns aufeinander zugehen, einander ermutigen, Freude machen, aktiv. Und lasst uns, wie Paulus und Epaphroditus es gemacht haben, vollen Einsatz dafür geben, hier in Mellendorf, in Hannover und darüber hinaus die beste Botschaft weiterzugeben, die damals wie heute gilt. Jesus Christus rettet auch noch heute und er möchte uns Freude geben im Dienst für ihn. Ich darf noch einmal beten. Lieber Herr Jesus, wir danken dir für diesen Text. Du siehst unser Leben, du siehst, wie sehr wir doch herausgefordert werden durch die Vorbilder, die wir hier finden, wie sie uns wirklich ja, sehr groß und fast unerreichbar erscheinen. Aber wir möchten auf dich vertrauen, dass du uns dein Erbarmen schenkst, dass du uns deine Kraft gibst, dass du auch in unserer Schwachheit mächtig sein möchtest. Und wir möchten dich bitten, dass du auch unser Wollen veränderst, dass du uns dazu ziehst, wie Epaphroditus auch im Kleinen treu zu sein, dir zu dienen. Und wir danken dir, dass wir uns darauf freuen dürfen, dass wir von dir belohnt werden, dass wir sehen dürfen, wie du dich unserer erbarmen wirst und wie wir ein Leben in echter Fülle mit echtem Erfolg leben dürfen. Bitte schenke uns das doch hier in Hannover und allen anderen, die diese Predigt hören mögen. Bitte mach uns zu neuen Dienern mit neuem Einsatz und neuem Mut. Amen.